Schön sind wir im Kaffeehaus. Zu dieser speziellen Geschichte, anfangs von den 1970er Jahren, hat sich Ursula Brunner gefragt, warum sollen Äpfel aus der Schweiz teurer sein als eine Banane, die um die halbe Welt vorne gereist ist. Und seither setzt sie sich ein für einen gerechteren Handel. Sie hat dort mal eine von denen gewesen, die die Bananenfrau ins Leben gerufen hat. Eine Gruppe Frauen, die den Weg bereitet hat für einen gerechten Handel. Und heute Abend ist eine von denen, die es eben gegründet hat bei mir. Danke, bist du zu mir gekommen und herzlich willkommen im Kaffeehaus Ursula Brunner. Ganz am Anfang, wenn mich das Wunder nimmt, du bist vielleicht hier Anfang der 70er Jahre, bist du vielleicht Hausfrau gewesen, hast den Haushalt erledigt. Was war der Auslöser gewesen, dass du dich vielleicht in der Mikro beim Einkaufswägeli irgendwie fühlst, dass du dich gefragt hast, irgendwie die Banane, da stimmt etwas nicht?
Also ich denke, ich komme nicht drum herum, halt einfach noch ein bisschen eben eine Geschichte zu erzählen, auch weil du mich fragst, was ist es gsi, der Auslöser? Und das hat sicher ganz viel Zusammenhang gehabt. Und vor allem denke ich einfach, ich bin aufgewachsen in einem sehr aufgeschlossenen Elternhaus mit sehr sozial gesinnten Eltern und wo ich eigentlich immer wieder auch erlebt haben, was sie gemacht haben für andere Menschen. Und das war so das, wo mich beeindruckt hat. Und aus dem Grund vielleicht auch, und vielleicht auch aus einer Voranlagung heraus, habe ich eigentlich immer gedacht, schon als junges Mädchen, ich möchte gern etwas für die Welt tun. Einfach etwas tun in dieser Welt. Und in dem Sinn habe ich schon ziemlich früh beschlossen für mich selber, ich möchte gerne Ärztin werden und irgendwann dann mal auf China gehen. Da habe ich so als Bild vor mir gehabt. Und in dem Sinn bin ich auch gegangen, bin in die Kantonsschule gegangen, habe Matura gemacht und habe angefangen studieren zu Genf. Ich bin während dem Krieg bin ich junges Mädchen gewesen. Ich bin 25 geboren und ich habe also eben, ich bin so 14, 18, 19 gewesen während dem Krieg. Und das war eine Zeit gewesen, die mich auch sehr geprägt hat, weil wir haben sehr viel erlebt in unserem Haus, auch durch Flüchtlinge, durch Juden, die meine Eltern einmal kurzfristig aufgenommen haben, durch Menschen, die auch erzählt haben, was in Deutschland alles passiert. Und wir sind eigentlich sehr informiert gewesen. Und dann habe ich angefangen zu studieren in Genf, habe aber zur gleichen Zeit meinen zukünftigen Mann kennengelernt. Er ist als junger Pfarrer auf Frauenfeld gekommen und war als erster, dritter Pfarrer für die Jugend angestellt gewesen. Und mein Herz hat ziemlich schnell da vorgefangen und sie es auch. Und wir haben eigentlich gespürt, dass wir zusammengehören. Aber er hat dann gefunden, also Ärztin oder Medizinstudium und dann Ärztin und dann eben Pfarrfrau und Kind haben und eben auch noch helfen in der Gemeinde. Das ging nicht alles zusammen. Und ich habe gemerkt, dass eine Entscheidung auf mich zukommt. Und ich hatte ziemlich lange gehabt, bis ich den Weg gefunden habe, weil ich sehr gehangen bin an meinem Lebensplan. Aber ich bin auch daran gehangen, den Mann zu heiraten, eine Familie mit ihm zu gründen. Und so habe ich schlussendlich ja gesagt zu ihm. Und das war der Anfang von einem langen Weg. Ich habe als junge Pfarrfrau, früher war das noch so, haben Pfarrfrauen einfach auch mitgeschafft in der Gemeinde, mit Seelsorge, mit halt allem, was ins Haus gekommen ist. Und ich, das war im 46, und ich habe auch noch zu dieser Generation Frauen gehört, obwohl ich sehr ein unabhängiger Mensch war. Ich wollte das Leben mit meinem Mann teilen. Und ich wollte mit ihm zusammenarbeiten und ihm auch helfen in seiner Arbeit. Und so habe ich mich sicher während 20 Jahren ganz in diese Arbeit hineingegeben. Und ich habe unendlich viel gelernt dabei, weil ich null Ahnung hatte voran, was das überhaupt heisst, eine Pfarrfrau sein und in einer Gemeinde stehen und mit Menschen umgehen. Und ich habe das alles nicht gelernt voran. Aber so im Innenleben mit meinem Mann zusammen habe ich gelernt, vor den Leuten anzustehen. Ich habe gelernt, diskutieren. Ich habe gelernt, mit den Leuten zu schwätzen. Ich bin am Anfang immer heimgerannt nach der Kirche, weil ich nur nicht wollte reden mit den Leuten, weil ich immer gedacht habe, ich weiss gar nicht, was ich mit denen reden muss. Und so habe ich langsam einfach das gelernt, habe ich auch können öffnen. Ich bin von Natur aus ein sehr introvertierter Mensch gewesen. Wir haben dann 7 Kinder gehabt, ziemlich schnell hintereinander, und ich wollte viele Kinder. Ich wollte immer alles an der Grenze. Ich habe gedacht, 2 Kinder, das ist doch nichts, oder? Und ich muss viele Kinder haben, und dass ich viel Arbeit habe und dass ich nach bei den Menschen stand mit meinen eigenen Erfahrungen. Sie spüren, oder? So, irgendwie so ein Mensch bin ich gewesen und habe auch so gelebt. Und wir haben auch viel Schmerzen auch gehabt miteinander, weil wir haben Kinder verloren, dann auch, die gestorben sind. Und so bin ich angegriffen. Und ich hatte einen Blick für die Welt und für das, was in der Welt passiert. Und im Zusammenhang mit dem, es ist dann die Zeit gekommen, Anfang 70er Jahre, mit der Abstimmung vom Frauenstimmrecht. Und ich habe viel mit Frauen so Diskussionen gehabt und immer auch wieder probiert, den Frauen zu zeigen, dass wir müssen etwas machen in dieser Welt, dass man nicht einfach nur könnte heim sein, es lange nicht, einfach eine Familie zu haben und eine gute Familie zu haben, es lange nicht. Wir haben die Verantwortung zu übernehmen und haben versucht, ihnen das zu zeigen. Und wo dem an mich die Fragen gekommen sind, wo den Frauen gesucht worden sind für politische Ämter und so weiter, habe ich mich eigentlich nicht darum gerissen, aber als ich gefragt worden bin, habe ich gedacht, ich kann ja nicht sagen zu den Frauen, ihr müsst Verantwortungen tragen und ich mache nichts. Und aus diesem Grund bin ich, wo dann das erste Mal die FDP an mich gelangt ist, wegen einem Grossratmandat, habe ich wohl gefragt, warum kommen ihr zu mir? Ich habe gewusst, dass ich da sind wir schon, das Frauenfeld haben wir hier wieder gewohnt, wir sind in verschiedenen Gemeinden gewesen. Und ich habe gewusst, dass es heisst, das ist eine Linke, oder? Aber ich habe mich nicht als Linke empfunden, aber ich habe einfach gemerkt, dass man in dieser Welt nicht leben kann und einfach nur mich selber schön haben. Und dann haben sie dann nicht viel gesagt, als ich da gefragt habe, oder? Einer hat dann ein bisschen gesagt, ja, sie bringen eben auch noch Stimmen mit, oder, wenn wir sie vorschlagen. Und da, wo erstmal Frauen gefragt worden sind, haben sie auch irgendwo ein bisschen dort gehen, wo man vielleicht ein bisschen kennt hat, auch wenn sie vielleicht nicht wollen, dass Grossrätinnen werden, aber dass vielleicht auch nicht gerade zu unterst am Schwanz stehen von den Listen, oder? Und ich bin dann wirklich das erste Mal auf den zweiten Ersatzposten gekommen. Und bin dann im Laufe dieser Legislaturperiode reingerutscht. Ganz kurz vor der Wiederwahl bin ich dann noch im Grossrat eingezogen. Und dann habe ich aber hier schon mich wahrscheinlich halt ein bisschen unliebsam bemerkbar gemacht. Ich weiss noch, ich habe irgendwo eine Initiative unterschrieben, die die SP herausgegeben hat, die ich gut gefunden habe. Es ging um Mitbestimmung gegangen, glaube ich, hier in seiner Zeit. Und dann hat das natürlich ein bisschen Staunen erweckt, oder, dass da die FDP-Frau eben da bei der SP unterschreibt. Und so Sachen sind mir halt dann passiert, aber ich habe das auch wollen, oder? Ich meine, und sie haben zu mir auch gesagt, du musst nicht immer gleich stimmen wie die Partei, deine Partei. Aber manchmal vielleicht schon, halt nicht immer gerade. Immer gerade anders. Also sie merken, ich habe wenig Ahnung gehabt vom politischen Handeln. Ich bin immer nicht gewöhnt gewesen. Ich musste mich zuerst wirklich hier reindenken. Aber im Grunde genommen hat es mich noch interessiert und ich habe es gerne gemacht. Und mit dem Reingehen in die politischen Fragen hinein, sind für mich dann eben, ist nochmal eine neue Dimension in mein Leben hineingekommen. Nicht nur eben von Mensch zu Mensch, sondern was passiert in dieser Welt? Was wollen wir von unserem Leben? Wo wollen wir mit unserem Land hin? Und alle diese Fragen haben mich einfach sehr interessieren. Und ich habe dann in dieser ersten Zeit, ich bin dann das zweite Mal bei der zweiten Wahl, ich bin dann nachgerutscht und dann bin ich wieder rausgefallen bei der Wahl, bei der ersten. Oder? Und dann bin ich auf den ersten Ersatzposten gekommen und dort bin ich dann auch wieder nachgerutscht. Und beim dritten Mal bin ich dann selbstständig reingekommen. Aber unterdessen sind dann einfach schwierige Sachen passiert, weil zum Beispiel das Frauenfeld hat es eine Wehrschau gegeben im Jahr 1982. Und ich war im Versöhnungsbund gewesen, und für mich ist die Frage von der Armee, vom Militär und vom Frieden. Und was machen wir eigentlich, auch wir Leute in der Kirche, mit all diesen Fragen? Das war ein Thema, das mich sehr stark beschäftigt hat. Und dann habe ich mich engagiert. Es hat eine Gruppe von jungen Leuten in Frauenfeld, die Gegenveranstaltungen gemacht haben, wollten machen. Gegen die Wehrschau, die im August stattgefunden hat. Und ich bin dann, habe dort mitgemacht. Und ich weiss noch ganz gut, die haben mir eine Einladung geschickt für ihre erste Sitzung. Und dann habe ich gedacht, da muss ich hin, ich muss gehen. Sonst kann ich mir selber nicht mehr in die Augen schauen. Obwohl ich gewusst habe, dass es schwierig wird. Und dann bin ich weiss noch gut, als ich zur Haustür rausgegangen bin, und die Türen zugemacht haben, habe ich gedacht, jetzt habe ich den Rubikon überschritten. Kennen Sie das Wort, oder? Ja, ja. Vom Cäsar, wo über den Rubikon ist und gesagt hat, ja, oder? Den habe ich überschritten. Mit dem wollte er sagen, ich habe abgeschlossen. Jetzt kommt etwas Neues und etwas Schwieriges. Und ich habe genau gewusst, oder? Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Jetzt habe ich einen Schritt gemacht. Und jetzt bin ich etwas Neues. Also, die Geschichte wollte ich jetzt nicht erzählen, aber die hat dann heftige Wirbel gegeben. Aber in dem Moment bin ich ja schon mit dieser Bananenarbeit sehr engagiert gewesen. Und ich komme jetzt nochmal auf das zurück. Warum? Was hat es ausgelöst? Ich vielleicht einfach mein Wesen, was will ich in dieser Welt? Was möchte ich ausrichten. Was soll passieren?
Bist denn du konfrontiert worden mit dem Ereignis, wo da aufgezeigt hat mit der Banane, die Ungleichheit?
Ja, es ist so in der Ende 60er, Anfang 70er Jahre ist es die Zeit gewesen, wo in vielen Menschen so irgendwo die Erkenntnis und ein kleines Bewusstsein aufgekommen ist, dass etwas nicht gut läuft bei uns in der Welt, weil der Reichtum und die Armut sind so ungleich verteilt. Man hat das hier angefangen zu realisieren, dass sehr viel mehr Menschen Hunger haben in der Welt, als derartige, die keinen Hunger haben. Und dass es in der ganzen Wirtschaft einfach so läuft, dass es immer zugunsten der Reichen geht. Und fast nie zu den Gunsten der Armen. Und das war eine Erkenntnis gewesen. Oder in selber Zeit ist die Erklärung von Bern, die Sie sicher kennen, die Organisation gegründet worden, haben ein paar Pfarrer die Erklärung von Bern gegründet und dann die Leute angefangen aufrufen, oder? Da drüber nachzudenken. Was machen wir eigentlich? Was machen wir in dieser Welt, oder? Dass der Reichtum sich immer mehr anhäuft und immer weniger daran teilhaben und der Hunger immer grösser und verteilter und weiter umgeht. Und in dem Sinn hat es einen Mann gegeben, der hat Peter von Gunther geheissen. Der hat einen Film gemacht. Bananera Libertad hat er geheissen, also Bananenfreiheit eigentlich. Und der hat in dem Film ganz verschiedene Sequenzen gefilmt von Ländern in Lateinamerika, über Produkte in diesen Ländern wächst, über den Zucker in Ecuador zum Beispiel, über den Kaffee in Peru, über Bananen in Guatemala und so weiter. Und er hat in diesen Sequenzen aufgezeigt, da hat man eben etwas gesehen von dem, wo die Armen sind und wo die wenig Reichen sehr reich sind. Oder? Und der Film hat man dann hier in sieben Jahren oft gesehen, vor allem in den Kirchengemeinden, hat man gezeigt. Und es ist erst mal so der Begriff aufgekommen, Entwicklungshilfe. Das hat man vorher nicht gekannt. Aber das ist hier so aufgekommen, man merkt, da muss man etwas machen. Und bei uns in Frauenfeld hat eine Frau den Film auch gesehen. Die ist, ich habe sie gut gekannt. Und sie war ein bisschen älter als ich. Und sie hat viel mehr gespürt und schon viel mehr gewusst, als ich hier gewusst habe, in selber Zeit. Ich muss offen gestehen, dass die Probleme, zum Beispiel über die Wirtschaft und Handel und diese Fragen, das hat mich bis dahin eigentlich noch nicht gross berührt. Aber sie hat den Film gesehen und dann hat sie in dem Film gesehen, am Schluss die Migros, wo so billige Bananen verkauft. Und dann hat sie von sich aus, ganz allein hat sie, einen Brief geschrieben, der Migros, Genossenschaft auf Zürich, und hat geschrieben, warum verkaufen die Bananen so billig, wenn es diesen Leuten in diesen Ländern so miserabel geht.
Sie eine Antwort bekommen?
Ja. Sie hat nach etwa 3 Wochen ist ein Telefon gekauft von einem Herrn von der Migros-Genossenschaft Winterthur. Und der hat zu einer gesagt, sie haben da so einen Brief geschrieben. Wieso haben sie den geschrieben? Und dann hat sie gesagt, ich habe den Film gesehen und der lässt mich nicht mehr in Ruhe. Und dann hat der Herr gesagt, wir haben auch einen Film, den wir gerne zeigen würden. Und das war dann der Moment, wo sie zu mir gekommen ist. Ich habe hier in sieben Jahren in einem Restaurant in Frauenfeld einmal im Monat immer einen Frauendiskussionsabend durchgeführt. Es war die Zeit, wo das Frauen gebraucht haben. Eben, es ist das Frauenstimmrecht gekommen. Man hat viel geredet über das Recht, das die Frauen haben, über die Pflichten, die die Frauen haben und so weiter. Und wir haben dann wirklich, und die Abende sind immer gut besucht, so 100 Frauen sind meistens da und wir haben sehr lebhaft diskutiert. Und dann hat sie zu mir gesagt, könnten wir nicht einmal den Film anschauen, an so einem Abend. Und ich bin immer froh, wenn irgendjemand eine Idee hatte und hat gesagt, ist gut, machen wir. Und dann haben wir da, ich habe dann den Migros geschrieben, oder? Wir eben aufgrund von dem Gespräch mit der Frau Amme, möchte ich gerne fragen, ob sie mal kämen mit dem Film, den er angeboten hat. Und dann haben wir im Januar 1973 den Film gesehen von Peter Vogunter und haben nachher wirklich heiß diskutiert. Es sind echt etwa 150 Frauen da gewesen. Und wir haben heiß diskutiert. Gell, für die allermeisten war das sehr schmal gewesen, dass wir so irgendwie zusammenhängen. Billige Bananen und arme Leute und so weiter. Und dann, eine Woche später, sind dann die Leute gekommen vom Migros. Etwa drei Herren waren es mit dem Film. Und der Film ist natürlich, er ist nicht aufdringlich, aber es war ein Chiquita-Film. Sehr schön, oder? Und alles. Und da, weil die Frauen den Film voran gesehen haben, den anderen, oder? Und die anderen Situationen, nicht die schönen und glücklichen der Leute. Da haben wir wirklich eine heisse Diskussion gehabt, bis zur Nacht um 12 Uhr. Wir haben die Herren recht herausgefordert. Und dann nachher sind wir heim. Ich bin heim. Und ich habe gedacht, ist gut, zwei gute Öben gewesen, die Leute wissen mehr. Und ich habe eigentlich da abgehökelt. Ich habe gedacht, ich glaube, ich habe schon studiert, was am nächsten Monat wieder passieren soll. Und dann ist etwas passiert, ja. Dann habe ich Briefe bekommen, ich habe Telefon bekommen, eine Frau hat die Zeitung geschrieben und alle haben es gleich geschrieben. Alle haben geschrieben, jetzt wissen wir, was mit den Bananen los ist, jetzt können wir doch nicht mehr Bananen kaufen und tun, wie wenn wir das nicht wüssten. Was können wir denn jetzt machen? Und ich bin da gehockt mit dem Brief, und hat gedacht, jetzt geht es ans Leben. Da sind Leute, die wollen etwas. Und die wollen etwas machen. Die haben jetzt nicht nur geschaut und jetzt wieder rumblätteln, sondern die wollen jetzt mit dem etwas machen. Und auf das aber habe ich gemerkt, dass das mich überfordert. Und dann habe ich sechs andere Frauen eingeladen, die ich gewusst habe, die auch waren, die ich zum Teil gekannt habe, und ich gewusst habe, die einen haben schon im Kongo gelebt oder in Tunesien, oder einfach Frauen, und ich gewusst habe, die sind interessiert. Habe ich gesagt, kommt ihr an dem und dem Abend, wir müssen mal über etwas reden miteinander. Und dann sind sie gekommen. Und dann habe ich den Brief vorgelesen. Und dann habe ich gesagt, da, die Frauen, die wollen etwas machen. Wir können das Thema noch nicht abhökeln. Wir müssen das noch weiter behandeln. Was können wir tun? Und jetzt kommt noch eine kleine Geschichte, die einfach noch so dazu gehört. Sonst berichte ich nicht so ausführlich berichten. Aber das war hier im Januar. Das ist der Abend mit dem Mikro war im Februar 1973. Und im Januar 1973 ist der Dollar von 4 Franken auf 2 Franken runtergefallen. Und das war eine Weltwirtschaftskrise, oder? Und das hat, ich habe es nicht gewusst. Und die anderen Frauen auch nicht. Aber Berthe Jamme, eben die den Film gesehen hat, die hat das gewusst. Und die hat ein Inserat gebracht, ein grosses Inserat, das steht da im Buch, wo die Mikro in die Tageszeitungen eingedruckt hat und geschrieben hat, weg der Dollarabwertung. Tägen Sie den Bananenpreis von 1,50 Franken auf 1,35 runter. Diese 15 Rappen, das sind ein Geschenk an die Kunden. Und diese 15 Rappen machen für alle in einem Jahr in der Schweiz verkauften Bananen 10 Millionen Franken aus. Oh, oh, oh. Ui, ui. Und dann hat Berthe Jamme gesagt, das ist nicht wahr. Das ist kein Geschenk an die Kunden. Das geht diesen Leuten ja nochmal ab, denn jetzt müssen sie ja für weniger Lohn und für weniger Verdienst länger arbeiten für das gleiche Geld, oder? Und dann hat sie gesagt, wir schreiben dem Migros. Wir schreiben dem Migros, sie sollen das Geld auf den Bananen lassen und am Ende des Jahres mit 10 Millionen Franken etwas machen in diesen Bananenländern. ein Spital bauen oder eine Schule, oder, da kann man viel machen. Dann haben wir den Brief miteinander aufgesetzt. Wir haben alle unterschrieben und haben den Brief dem Migros geschickt. In 14 Tagen sind wir wieder zusammengekommen, bei mir. Und dann hat Berti eine Antwort vom Migros gehabt. Und Migros hat geschrieben, wir sind kein Wohltätigkeitsverein, wir sind ein Geschäft und das können wir nicht machen. Und dann haben wir miteinander darüber geredet und dann haben wir etwas gesagt, wo noch eine immer wieder, ich erzähle dann auch noch, durch unsere Arbeit durchgegangen ist. Wir haben gesagt, gut, wenn die Migros nicht will, dann machen wir es allein.
Was haben wir denn gemacht?
Ja, wie haben wir es gemacht? Dann hat, das war dann auch der Berti ihrem Vorschlag gewesen. Sie hat dann gesagt, jetzt tun wir allen Freunden, allen Bekannten, allen Leuten, die wir kennen, sagen wir, schickt so viel mal 15 Rappen dem Migros, wenn ihr Kilo Bananen kauft, auf einem gewöhnlichen Einzahlungsschein. Und schreibt hinten drauf, wir wollen das Geld nicht, das gehört nicht uns. Der Witz von der Sache war natürlich, dass das winzige Beträge waren, ja, ja, oder? Das waren nicht 100 Franken, oder? Und wir haben das hier, und das haben wir dann gemacht. Also wir haben dann im März nochmal einen Bananenabend gemacht. Sind dann nochmal 50 Frauen gekommen. Und das sind wirklich die eifrigsten gewesen. Die haben jetzt wirklich wollen etwas machen. Und dann haben wir ihnen den Vorschlag unterbreitet, eben mit diesen 15 Rappen. Die sind natürlich alle Feuer und Flamme gewesen. Und dann haben wir dann noch ein paar andere Pläne gehabt. Und am Schluss haben wir dann so ein das Konzept gehabt, dass wir gesagt haben, wir machen, das ist hier eben März gewesen, wir machen im Herbst eine Aktion zu Frauenfeld. Und zwar, wir schreiben eine Bananenzeitung. Wir kaufen Bananen kaufen und Leiterwagen mit Bananen füllen. Und wir laufen durch die Stadt und stellen uns auf an ganz verschiedenen Plätzen und verteilen die Bananen den Leuten und die Zeitung und fragen die Leute, haben sie auch schon darüber nachgedacht, warum Bananen so billig sind? Billiger als Äpfel. Würden sie 15 Rappen mehr zahlen für Bananen, wenn das Geld eben direkt zu den Arbeitern gängte? Das war so ungefähr das Konzept, das wir hatten. Und wir waren alle Feuer und Flamme. Wir haben während dem Sommer die Zeitung geschrieben. Wir haben alles vorbereitet und wollten im Oktober die Aktion machen. Da habe ich im August ein Telefon bekommen von der Migros Zürich. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, Sie müssen auf Zürich herkommen, wir müssen unbedingt mit Ihnen reden. Ich konnte lachen, ich habe genau gewusst, warum, oder? Die haben jetzt viel Geld bekommen, so viele so Zettel, oder? Und wissen nicht, was machen damit, oder? Und dann sind wir das zweite hoch, sind wir dann auf Zürich in den Genossenschaftsrat gegangen und da sind die Herren wieder gesessen. Nicht Männer, Herren, wirklich. Und die haben da auf dem Tisch, den Tisch voll grüne Girozettel gehabt. Und dann haben sie zu uns gesagt, so ein bisschen despektierlich, jetzt sagt doch einmal, was wollen wir denn eigentlich, oder? Und dann haben wir, das war eine gute Frage, weil wir wirklich gerade reinsteigen können, und haben gesagt, wir wollen hier bei uns den Leuten sagen, dass wir viel zu wenig zahlen für Bananen. Dass die Leute von dem nicht leben können. Und Bananen sind nur ein Beispiel. Zucker, Kaffee, Kakao, alles, überall ist es gleich. Und wir wollen hier den Leuten sagen, wir müssen mehr zahlen. Und dann hat es natürlich eine elende Diskussion gegeben, oder? Weil die haben natürlich dann klar gesagt, na, das stimmt nicht, ihr seid völlig falsch gewickelt, oder? Je mehr Bananen die Leute bei uns essen, umso besser geht es diesen Leuten ein. Und dann haben wir auch ganz frech, auch wenn wir noch nicht viel gewusst haben, aber ein paar Sachen haben wir am Anfang wirklich gewusst, haben wir gesagt, nein, das stimmt nicht. Das ist falsch, oder? Und haben ihnen erklärt, wieso dass es falsch ist, oder? Also wenn wir hier viel billige Bananen essen, diesen Leuten überhaupt nichts mehr bleibt, oder? Und dann haben wir halt hin und her diskutiert und Migros hat gesagt, wir müssen machen, was Kunden wollen. Die Kunden wollen billige Bananen. Und dann haben wir gesagt, ja, und wenn wir ihnen können beweisen können, dass es heute Kunden gibt, die nicht mehr nur billig kaufen wollen, wenn sie wissen, was passiert mit ihrem Geld. Und am Schluss haben sie einfach die Achsel gezuckt und haben gesagt, ja, wir haben diese Gedanken auf verschiedenen Ebenen, wo wir können zustimmen können. Und dann sind wir wieder gegangen und dann haben wir auch da wieder ganz klar gesagt, gut, wenn Sie nicht wollen, auf einsteigen, auf die 50 Rappen, dann machen wir das. Und dann haben wir dann noch Unterschriftenbögen gedruckt zu den Zeitungen, wo wir drauf geschrieben haben, sind Sie bereit, 50 Rappen mehr zu zahlen, wenn das Geld über Projekt, weil wir gewusst haben, den anderen Weg gibt es nicht, in die Plantage kommt, oder? Und dann haben wir gedacht, wenn wir dann viele derige Unterschriftenbögen haben, können wir wieder zu dem Mikro gehen und sagen, schau, da, so viele Leute wollen mehr zahlen.
Ist dann auch die Öffentlichkeit, also sagen wir mal die Medien oder so aufmerksam geworden, dass es dann eben auch ein bisschen mehr Schneeballeffekt gegeben hat?
Also Medien hat es gegeben, wo wir haben, die Berti Ammann, weil sie hat einfach immer genau gewusst, was sie jetzt braucht, oder? Und sie hat eine ganz gute Medienarbeit aufgezogen. Medien hat es dann gegeben, wo wir die Aktion gemacht haben, oder? Am 19. 20. Oktober sind wir 50 Frauen gewesen. Wir haben Leiterwege gehabt, wirklich hintereinander, haben wir einen Umzug gemacht, durch die Stadt durch, haben 600 Kilo Bananen gekauft, beim Migros. Und haben die Bananen auf die Leiterwege geladen und haben während zwei Tagen die an 7 verschiedenen Plätzen zu Frauenfeld verteilt. Und dort war dann eine ganz gute Medienarbeit. Die Zeitungen haben wirklich haben es aufgenommen, der Radio hat es aufgenommen. Und was eben die Szene war, das Fernsehen ist gekommen. Das Fernsehen ist gekommen und die haben ganz eine gute, also wirklich ein ausgezeichnetes Interview gemacht mit uns. Und da hat es da die Sendung noch gegeben, Antenne, das werden vielleicht wissen, mögen Sie sich noch erinnern. Das ist so eine Frage, am Abend immer so eine politische Sendung gewesen, oder? Und die haben dort am Samstag selber, am Tag selber, haben sie dann das gezeigt. Aber etwas muss ich Ihnen sagen, also das ist wirklich witzig gewesen, oder? Zu Frauenfeld haben wir so einen grossen Platz, den Rathausplatz. Da ist Schloss und Post und eben so einfach der Innenstadtplatz. Und neben dem, auf dem Platz, also an einer Ecke, hat es ein Beiz. Das heisst scharfe Ecke, es ist wirklich so eine Ecke. Und da, die Beiz hat so ganz grosse Fenster, die bis fast zum Boden runtergehen. Jetzt sind am Samstag Nachmittag eine Equipe von der Migros von Zürich auf Frauenfeld gekommen und sind in die Beiz gehockt. Und haben den ganzen Nachmittag rausgeschaut, weil wir haben nebenzu auf dem Rathausplatz auch eine Frauengruppe gehabt, die Bananen verteilt hat. Und ich muss heute noch lachen, wenn ich daran denke. Sie waren so verrückt gewesen, aber es hat sie doch wahnsinnig Wunder genommen, oder? Was jetzt diese Frauen da das Frauenfeld machen.
Wie haben denn die Leute reagiert? Haben die da unterschrieben? Oder, also haben da Mühe gehabt, oder hat es viele Leute gehabt, die dann gesagt
haben, ja, klar. Ich meine, an dem Platz, ich bin auch am Rathausplatz gestanden, da kommen vier grosse Strassen ineinander rein, oder? Und dort läuft männlich durch, oder? Wo in die Stadt geht, posten und also da müssen einfach alle durchlaufen.
Aber hat es auch Leute gehabt, die gesagt haben, irgendwie die spinnen oder so? Also
sind ja, klar. Oder? Es war hier ja noch die Zeit vom Kalten Krieg. Und dann nachher haben natürlich viele Leute gesagt, geht doch nach Moskau. Oder? Ihr seid Kommunisten und so. Ich meine, das ist...
Hat die FDP ausgeschlossen?
Ja, noch nicht. Und dann noch, und das war die eine Gruppe gewesen, und die andere Gruppe Das, was man ja gerne zu Frauen sagt, oder? Ihr solltet gescheiter daheim bleiben und zum Mann und zu den Kindern schauen, anstatt auf die Straße stehen, oder? Und so, das hat es auch gegeben. Aber es hat dann doch ganz viel gegeben, die gesagt haben, das machen wir gut, oder? Und das brauchen wir. Und auf so etwas haben wir schon lange gewartet. Also, es hat wirklich von allem gegeben, oder? Aber das Beste war dann eben, zu Abend, am Samstagabend haben wir dann alle Bananen verteilt, fertig, oder? Und wir sind wieder glücklich gewesen, oder? Es ist alles gut gegangen und es ist nichts passiert und so weiter. Und wir sind heimgegangen und dann ist die Sendung gekommen, im Fernsehen am Samstagabend. Und am Sonntag haben wir, die andere Woche drauf, haben wir wahnsinnig viele Briefe bekommen. Von der ganzen Schweiz, von überall her. Also mit allem, oder? Mit denen, die gesagt haben, ihr spinnet, mit denen, die gesagt haben, schauen zu den Männern, aber mit ganz vielen, die gesagt haben, das ist so eine gute Idee und das wollen wir auch machen und könntet ihr uns helfen. Auf jeden Fall war es so, dass wir gewusst haben, wir können es immer noch nicht ad acta legen. Es geht immer noch weiter. Und zwar ist es dann ganz klar gewesen, das haben wir dann gesagt zueinander, wenn wir da jetzt müssen in so etwas einsteigen, wir müssen eine Dokumentationsmappe zusammenstellen, wir müssen den Frauen zeigen, wie sie so eine Aktion machen können und so weiter, mit vielen Informationen und so, dann müssen wir einen regelmäßigen Zeitpunkt haben, wo wir zusammenkommen und miteinander diskutieren können. Und wir sind von selber Zeit an 12 Jahre lang, immer am Mittwochmorgen vom 9 Uhr bis um 11:30 Uhr zusammengesessen und haben die Arbeit aufgebaut. Ich meine, es ist immer weh geworden dann, oder? Man hat sich dann so verteilt, die einen haben Post erledigt, Brief. Ich war die, die ist gegangen, reden, Vorträge halten, die Leute so ein bisschen, ja, animieren, oder? Und andere haben, also jede hat ihre Aufgabe gehabt, die wir gemacht haben. Und dann haben wir einfach, wir haben nie müssen anhocken und sagen, was könnten wir jetzt noch machen? Es ist immer alles von außen her gekommen. Plötzlich haben wir gemerkt, wir haben viele Zuschriften bekommen von Lehrern, von Schülern, von Studenten. Wir haben plötzlich gemerkt, das Thema ist in den Schulen angekommen. Und eine von unseren Frauen, die war Lehrerin voran, wirklich eine begnadete Lehrerin, und die hat dann Unterrichtsmaterial hergestellt. Für alle, für Unterstufen, Mittelstufen, Oberstufen, wirklich. Und wir haben dann Ordner gemacht und haben die ausgelähmt und die Leute können kopieren. Und dann ist da ein riesiges Gebiet geworden, oder? Wir haben Tonbänder aufgenommen und es ist einfach immer mehr geworden, immer mehr. Und wir haben einfach gemacht, was wir haben können. Und dann sind Zuschriften gekommen von Deutschland, dann haben wir gemerkt, dass dort Gruppen sind, die das wissen und gehört haben. Und dann haben wir mit deutschen Gruppen geschafft, lang. Wir haben dann auch einmal eine Tagung gemacht im Deutschen. Also es ist einfach immer mehr geworden. Und dann haben drei von uns, wir haben dann gesagt, wir wollen Spanisch lernen, haben wir angefangen, Spanisch lernen, dass wir können Dinge lesen, Bücher lesen, die Informationen lesen von diesen Ländern. Und dann hat dann plötzlich einmal jemand uns Geld gegeben und hat gesagt, ihr müsst selber einmal dorthin reisen und ihr müsst selber einmal schauen, wie das aussieht. Und dann hat sich's RG, also ich bin interessiert gsi an dem natürlich, weil ich ja schon so drin gsi bin. Und ich bin dann im 1976 sehr schmal mit zwei Adressen, eine in Guatemala und eine in Panama, nach Zentralamerika gereist. Und der Auftrag war der gsi, dass es geheissen hat, du musst schauen, ob es in Zentralamerika irgendwo Bananen gäbe, die nicht über die transnationalen grossen Konzerne produziert und verkauft werden. Weil da haben wir dann ganz schnell gemerkt. Oder haben wir gesagt, wir können ja nicht den Leuten sagen, würdet ihr mehr zahlen, wenn das Geld zu den Arbeitern geht. Und das passiert nie nicht, oder? Und dann ist eigentlich, und dann kommt noch etwas, wo einfach als Grundbestandteil ganz wichtig war. In diesen Ländern selber in Zentralamerika hat es das allererste Mal, seit es überhaupt Kolonialisierung gegeben hat, eine Organisation gegeben, die Regierungen von diesen Ländern selber, eine Organisation gegründet. Sie nennen sie das genannt Union der Bananen exportierenden Länder. Und diese Union hat die Aufgabe gehabt, Macht von den transnationalen Konzernen aufzubrechen. Weil es ist klar gewesen für die Länder alle, oder? Meine Banane ist ein Produkt, das auf ihrem Boden wächst, oder? Aber sie haben vom Profit von diesem Produkt so gut wie nichts gehabt, oder? Und das habe ich dann ja selber gesehen, dass eben alle die alles von der Produktion über den Export, Schiffstransport, Import, alles ist in den Händen von der transnationalen Konzerne gelegen. Und diese Union, das hat es noch nie gegeben. Noch gar nie. Und das hat mir dann der Sekretär von der Erklärung von Bern hat mir die Adresse gegeben von dem Direktor von dieser Union und hat zu mir gesagt, wenn du dann in Panama bist, dann musst du schauen, ob du mit dem reden kannst. Vielleicht könnt ihr mit dem zusammen arbeiten. Und ich habe gedacht, der spinnt. Oder, ich habe noch nicht gut Spanisch können, oder? Und ich habe auch noch nicht wahnsinnig viel verstanden, oder? Aber das ist irgendwo auf meine Schultern gleich gewesen. Und ich muss jetzt das einfach noch schnell fertig sagen. Dann bin ich nach Guatemala gekommen. Und dort habe ich ganz viel anders wirklich gesehen von dieser Situation. Aber keine Bananen. Ich war viel in Zuckerrohrplantagen und das hat mich wahnsinnig beschäftigt, oder? Bananen habe ich erst gefunden, als ich dann nach Panama gekommen bin. Und diese Adresse, das war ein belgischer Priester, der schon seit 30 Jahren in Panama ist. Und der hat gewusst, dass ich komme. Und hat ziemlich viel aufbereitet gehabt, wenn er mir zeigen oder sagen, wann ich schauen muss. Und unter anderem hat er dann eben gerade erfahren, dass in dieser Woche, wo ich komme, ich bin am Montag gesagt, dass in dieser Woche in Panama ein Seminar stattfindet von sämtlichen Delegierten von dieser Union. Und dann hat er zu mir gesagt, da musst du hingehen. Da sind alle beieinander. Und da kannst du fragen und schauen. Und ich habe wieder gedacht, hey, also, wie soll ich das machen, oder? Die sind im stinknobelsten Hotel von Panama. Und ich bin einfach auch mit meiner Sprache noch gar nicht so wahnsinnig weit gewesen. Item, ich bin am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag bin ich nicht gegangen. Jeden Tag habe ich gedacht, nein, heute kann ich noch nicht gehen, ich gehe dann morgen, oder? Und dann am Freitagmorgen, das war der letzte Tag vom Seminar, habe ich gedacht, jetzt muss ich gehen, sonst kann ich nicht mehr heim. Und dann habe ich einen Brief geschrieben, so auf Spanisch, an den Direktor. Und das war immer mein Problem, oder? Wie soll ich mich vorstellen? Ich bin niemand. Ich habe keinen Doktortitel, keinen akademischen Grad, ich habe keine Regierung hinter mir, gar nichts, oder? Und dann habe ich einmal geschrieben oder gesagt, wir sind eine Gruppe Frauen in der Schweiz. Wir arbeiten mit den Bananen. Also, was hätte sich jemand vorstellen können? Niemand, oder? Und das habe ich dann auch geschrieben in diesem Brief. Und dann bin ich in das Hotel und habe das abgegeben, der Rezeption, und habe gedacht, ja, ich kann ja warten, oder? Ich habe ja alle Zeit, den ganzen Tag. Und dann bin ich dort gesessen und dann ist gleich eine Dame gekommen, die hat mich geholt und hat gesagt, sie sei die Sekretärin vom Dr. Vallejos und er hat jetzt gerade Zeit, oder? Und dann habe ich gleich noch wahnsinnig Schiss bekommen. Dann bin ich so hinter ihr rein, zappelt da und hat gedacht, Pütis, wie lauft ich da ab? Und dann bin ich da in das Zimmer reingekommen und dann ist er gestanden da und hat meinen Brief in der Hand gehabt. Und dann hat er zu mir gesagt, er habe meinen Brief gelesen und, was ich ihn frage, das interessiert ihn sehr. Ich habe dann eben ein paar Fragen aufgeschrieben und gesagt, ich würde gerne mit ihm darüber reden. Und das interessiert ihn sehr. Und schon da, das war wie ein Balsam gewesen, weil ich komme aus der Schweiz, aus einem Männergremium, wie der Grossrat ist, wo alle gesagt haben, du, gell? Also, wenn man nichts versteht von der Sache, würde man gescheiter schweigen, oder? So bin ich behandelt worden in der Schweiz, oder? Und da ist einer, der war Landwirtschaftsdirektor in Kolumbien, ist einer, der etwas versteht von der Sache und zu mir sagt, das interessiert mich sehr, oder? Also es war gerade wie eine Sonne, die aufgegangen ist. Und dann bin ich, hat er dann gesagt, er lade mich ein, ich soll noch teilnehmen an dem Seminar am Freitag und er wäre am Nachmittag dann noch also das besprechen. Und ich bin dann, bin ich also wie ein umgekehrter Händchen, also selig bin ich da rausgehüpft und habe gedacht, das kann mir passieren. Nein, das ist ja nicht wahr, oder? Und dann bin ich das, dann habe ich dann, hat die Sekretärin mich in das Seminar geführt und da sind echt etwa 30 Herren gesessen, also Produzenten von diesen Ländern. Und dann von der EU und dann von der UNO, also ganz eine erlauchte Gesellschaft. Und dann nachher habe ich da zugelassen und dann habe ich erst noch gemerkt, dass alles zusammen, was über Bananen geht, und das ist ja da nur da gewesen, oder? Nur Bananenthema, dass ich das ja verstanden. Ich habe alles verstanden. Und ich habe immer gedacht, ich verstand nichts. Oder? Und das war einfach wirklich wunderbar gewesen. Und dann ist ein junger Mann aufgestanden, zwei, drei Mal. Und sie haben dann nämlich also eben am Nachmittag eine Handelsfirma gegründet, damit sie selber könnten Bananen exportieren. Und dann hat der junge Mann zwei, drei Mal dann gesagt, aber wenn wir das machen und wenn wir Gewinn machen, dann müssen wir es teilen mit den Arbeitern. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist mein Mann, den muss ich unbedingt verwünschen, oder? Der will ja das Gleiche wie ich. Und nachdem das dann fertig war, ist dann der genau zu mir angekommen und dann hat er gesagt, er würde mich gerne einladen zum Nachtessen, seien da noch mehr Herren, die seien sehr interessiert, was ich denn da eigentlich mache und so. Und dann ist da so auch so ein langer Tisch und da sind echt etwa 12 Herren noch drumherum gesessen. Und das ist sicher da, darum erzähle ich so davon. Es ist wirklich unglaublich gewesen, oder? Die haben dann geschildert, was sie wollen. Eben, sie wollen versuchen, jetzt selber Bananen zu exportieren, was sie noch nie gemacht haben, oder? Und das wollen sie jetzt probieren. Und dann habe ich gesagt, ja, und wir suchen Bananen. Genau derige. Und nicht über die Transnationalen gehen, oder? Und wir haben beide gemerkt, das ist so wie eine Brücke, oder? Wo zwei aufeinander zugehen. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich von sieben Tag an, und ich bin während 20 Jahren, vom 76 bis zum 97, jedes Jahr 6 bis 8 Wochen in Zentralamerika gsi. Und ich bin immer zuerst auf Panama. Die Geschäftsstelle von dieser Union war steig. Und dann bin ich dort hingegangen. Und da habe ich dann mit der Zeit ja alle kennt. Und alle haben sich gefreut. Und mich gesessen am Tisch und hat angefangen zu diskutieren. Und ich konnte fragen, was ich will. Und was mir im Laufe eines Jahres einmal wieder Neues begegnet ist. Und wie könnte man und was könnte man. Und das ist genau, das ist das gewesen, was mich so weit gebracht hat in dieser Sache, oder? Dass ich so kompetente Leute hatte, eine ganze Gruppe, die nichts anderes machen, als über Bananen nachdenken, oder? Und das habe ich unterdessen ja auch angefangen, so gehabt. Und von denen habe ich so viel gelernt und auch so viel Goodwill bekommen. Die haben mich eingeladen an ihre Kongresse und an ihre Konferenzen. Und ich konnte immer auch etwas sagen oder etwas fragen. Und also das war für mich einfach wunderbar gewesen. Und da war eigentlich dann der Anfang gewesen von dieser ganzen Arbeit, die wir gemacht haben. Ich habe dann, es wird sonst spät, aber ich habe dann während so viele Jahre habe ich wirklich immer können überlegen, was braucht es, was für Schritte braucht, was müssen wir machen hier in der Schweiz, damit wir dortige Bananen überkommen und so weiter. Oder wir haben dann, wo die Nicaraguaner nicht mehr haben Bananen können nach Amerika liefern und müssen nach Europa mit den Bananen, haben wir dann von diesen Bananen versucht, reinzubringen über einen Fruchthändler und was dann gelungen ist, oder? Und mit diesen Bananen. Es sind nicht, ich habe dann immer wieder auch gesagt, es ist ja uns um Gerechtigkeit gegangen. Es ist ja uns darum gegangen, am Beispiel der Bananen aufzuzeigen, oder? Wie alles müsste anders laufen. Nicht nur die Bananen. Von der Produktion an bis zum Markt hier bei uns. Und an den Bananen haben wir es, weil wir so hartnäckig an dem geblieben sind, über Jahre weg, oder? Haben wir dann können wirklich das aufzeigen und selber erleben. Und dass es gewisse Möglichkeiten gibt, um etwas zu machen. Also tut mir leid, ich kann.
Mach gerne, das ist so spannend. Aber wenn du jetzt du siehst, vielleicht in der heutigen Zeit bei anderen Lebensmitteln, so surreale Kapriolen, wie eben zum Beispiel Industrieländer, wo irgendwie, wir haben es vorhin besprochen, irgendwie billiges Tomatenpüree aus Europa auf Afrika tun und dort den eigenen Markt verdrängen. Lauter so komisches Zeug. Wirst du dann ohnmächtig, dass irgendwie das Gefühl ist, ja, Kopf, da ist
ja, nein,
man nur wird Bananen natürlich. Und dann kommt ja da und da und da und da.
Man wird natürlich einfach wütig, wenn man sieht, oder, wie voll Machtgier und Geldgier unsere Gesellschaft die alles handhabt. Oder? Ich meine, es läuft alles immer auf Kosten von diesen Menschen. Oder? Ich meine, es sind jetzt mehr als 1 Milliarde Menschen, die Hunger haben. Das darf einfach nicht sein. Oder?
Aber wenn du die Sachen siehst, kannst du dich trotzdem noch freuen, ab dem, was ihr geschafft habt, ab den Bananen? Weil es ist nur ein
also, Feld. Oder? Ich meine, es ist ja alles auch nur ein Stückwerk gewesen, oder? Es ist ja alles auch nur ja, ein Zeichen gewesen. Und, aber ja, ich meine, ich freue mich wegen dem, weil es einfach für mein persönliches Leben ein unglaublicher Reichtum war. Oder? Und dass man konnte das Gefühl haben, man kann etwas machen. Man kann etwas machen, oder? Klar, man muss immer wieder von vorne anfangen, oder? Ich meine, und es läuft immer wieder viel schief und so. Aber ich denke, man kann einfach. Wir haben jetzt eben. Es sind jetzt so 40 Jahre gewesen, im letzten Herbst, dass wir angefangen haben. Und dann hat, ich muss jetzt das einfach so sagen, weil es für mich auch eine von diesen grossen Freuden war, ein Sohn von mir, ich habe ja ihnen gesagt, ich habe 7 Kinder gehabt. Und ich habe immer das, was ich da gemacht habe, sie haben schon gewusst, was ich mache und auch wo ich bin und so, aber ich habe nie irgendwie, ich habe immer versucht, dass sie nicht das Gefühl haben, ich meine jetzt, sie müssen auch, oder? Sie müssen jetzt hier auch mitmachen. Und aus dem Grund bin ich ja, allein eigentlich den Weg gegangen. Aber ein Sohn, der hat die letzten 2000er Jahre hat er in der Dominikanischen Republik verbracht und hat im Kakao geschafft und ist dort in Berührung gekommen mit den ganzen Fragen vom fairen Handel. Und wir haben dann viel über Mail miteinander diskutiert und er hat auch viel Kritik gehabt daran, mit Recht. Und aber wir sind wirklich recht miteinander gut geschlagen. Und er hat dann, da, er ist dann jetzt wieder zurückgekommen in der Schweiz, Und als er dann irgendwo ist mal der Wagen gefahren, das sind jetzt 40 Jahre her, seit wir mit den Leiterwagen auf der Straße sind. Und dann kann er, sagt er, aber Mensch, das müssen wir feiern, das müssen die Leute noch mal wissen. Die Leute müssen wissen, was ihr gemacht habt und so. Und es war seine Idee und seine Initiative gewesen, dass wir schlussendlich eine Ausstellung machen konnten, jetzt hier in Frauenfeld und mit ein paar sehr guten Veranstaltungen. Und ich habe Ihnen da so ein paar so Hefter mitgebracht, weil es ist immer so eine Seite, ist einmal eine Tafel gsi. Und die sind gehangen, oder? Und das ist der Text, der dazu geschrieben ist, auf der Tafel. Und wir haben dann das Heft machen lassen, weil viele noch mal gerne den Text haben wollen lesen, weil wir ja manchmal nicht alle Text liest. Und das sind also alle Tafeln, alle die, die da drin sind, die Bilder, die haben wir aufgehängt. Und da steht zum Beispiel, einen wirklich fairen Handel gibt es auch heute noch nicht, oder?
Da habe ich vor unserem Gespräch noch angesprochen, wirklich fairen Handel. Wir sind auf die Labels gekommen, Max Havelaar und so. Und dann habe ich dir zum Beispiel gesagt, mein Kaffee aus Peru, den kann ich ja direkt importieren. Und dann habe ich gefragt, ja, ist er denn gelabelt oder so? Und dann sagt er, du, das kostet mich zu viel, aber ich kann dir erzählen, also das ist ein Schweizer, der geheiratet ist mit der Peruanerin, wenn wir das machen. Und ich habe ihm einfach in die Augen geschaut und gesagt, okay, ich habe das Glück, dass ich ein kleiner Betrieb bin, ich bin nicht ein Mikro, wo mit Anonymen mit so, ich kann der reden, ich glaube dir das, ich brauche das Label nicht, ich kann das glaubwürdig meinen Leuten weiterverzählen, oder?
Ja,
die Labels, was haltest du
von denen? Es ist halt... Das gäbe noch mal einen ganzen Abend. Ich meine, weil all das, wie es jetzt läuft, oder, das ist ja die mit dem Label, oder? Wo auf der einen Seite gibt es die internationale Stiftung für Zertifizierung, sogenannte Flow abgekürzt, Foundation, irgendetwas so, oder? Und die tun Bauern zertifizieren. Wenn die Bauern sich richten nach den Bedingungen, die sie aufgestellt haben, dürfen sie die zertifizieren. Und die Havelaar Stiftung, das ist eben, was die meisten Leute gar nicht so richtig checken, oder? Die Havelaar Stiftung tut den Label kleben. Also, wenn da zertifizierte Produkte sind, von dieser Flo zertifiziert, kommen die den Label über und die Havelaar Stiftung quasi verkauft, oder? Jeder Label kostet ein paar Rappen. Das ist das, was die Havelaar Stiftung macht. Und die Havelaar Stiftung tut also die Label kleben und tut schauen, dass sie für die Produkte, Kaffee oder was immer ist, Vertreiber findet, also Vermarkter findet, wie jetzt Migros oder Coop, oder? Und die Havelaar Stiftung hat den Auftrag in den Grossverteiler, also nur in den Grossverteiler, die Produkte zu verkaufen. Also sie verkaufen die Produkte nicht, oder? Aber die Label verkaufen, oder? Und die Label, das müssen die Produzenten, also nein, die Zertifizierung, müssen Produzenten selber zahlen.
Darum hat eben der Peruaner gesagt, lange es dir, wenn ich dir erzähle, ich vermag es nicht, mein Produkt wird sonst noch teurer.
Die Zertifizierung ist eben sehr teuer, oder? Und da sind jetzt viele Produzenten, die da eine Art rebellieren, die sagen, wir, also Produzenten, wir brauchen ja die Label nicht, die Label brauchen ja Konsumenten, oder quasi. Konsumenten wollen die haben, um ganz sicher zu sein, dass das solche Produkte sind, die jetzt eben sozial und biologisch und ökologisch gesund
produziert werden. Klar, Konsumenten können ja vielleicht nicht wie sie, die so das Glück haben mit einem konkret, der einfach kleine Mengen braucht, sondern die kennen dann halt die Produzenten nicht. Die haben jetzt einfach das Glück, dass ich ihm darf oder kann glauben.
Ja, eben, es hat sehr viele offene Fragen noch jetzt. Und vor allem hat mich persönlich, ich sage das jetzt einfach weil es etwas ist, was ich jetzt noch so mittrage. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren der Weltagrar bricht 2008 gelesen. Das ist ein Agrarbericht über die Weltlandwirtschaft, wo von 400 Wissenschaftlern und ganz vielen Organisationen erstellt worden ist. Die haben unendlich viel Recherche gemacht und untersucht und geschaut, oder? Was erbringt die Landwirtschaft heute, oder? Weil es ja heisst, wenn wir einmal 9 Milliarden Menschen sind, was jetzt quasi so im Visier ist, oder? Wird die Welt nicht mehr können alle Menschen ernähren. Und das Ergebnis von dem Weltagrarbericht ist eigentlich, dass sämtliche, die daran geschafft haben, zu dem Schluss kommen, dass sie sagen, und das ist eben noch eindrücklich, über dem Anfang von dem Weltagrarbericht, obendran steht, weiterfahren wie bis anhin ist keine Option. Und das heisst, weiterfahren in Bezug auf Technologisierung der Landwirtschaft, auf Veränderung, Genveränderung der Landwirtschaft, auf Fusionen der Landwirtschaft, auf die riesigen Maschinen der Landwirtschaft. Oder, weil sie sagen, auch wenn man meint, mit noch mehr grossen Maschinen, mit noch mehr grossen, tausendweise Hektaren Land, kann man mehr erwirtschaften. Ist das, was kaputt geht bei dieser Bewirtschaftung, Erde, Luft, Wasser und so weiter, Pflanzen, ist ein Mehrfaches von dem, was sie meinen, sie gewinnen. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, dass kleine Betriebe viel sorgfältiger, aufmerksamer können wirtschaften und viel mehr erbringen. Und sie sagen, klar, sie haben das einfach jetzt auch errechnet und sie haben manches Jahr an dem Bericht geschafft, oder? Dass sie sagen, wenn etwas uns retten kann und Ernährung garantieren, so sind es allein die kleinen Betriebe auf der ganzen Welt, oder? Und da damit kommt natürlich ein ganz neuer Blick, eine ganz neue Vision, oder? Und ich habe mir hat das sofort eingeleuchtet. Ich habe den Bericht gelesen, also nur eine Zusammenfassung von dem Bericht einmal einen Sonntag lang. Und es hat mich richtig gepackt. Und ich habe einfach gedacht, wir müssten mit dem fairen Handel versuchen, dass wir können, den Gedanken aufnehmen und mit schauen, wo ist da Gerechtigkeit und wie kann man das führen holen. Mehr als was jetzt passiert in dem System, wo wir heute haben. Wo heute eigentlich alle, sogar die Organisationen, das offen zugeben, dass sie sagen, der Gewinn vom fairen Handel, so wie er heute läuft, bleibt zum grossen Teil hier bei uns liegen und kommt nicht zu den kleinen Produzenten. Oder? Und das ist etwas von dem, wo mich umtreibt und wieso dass ich immer noch daran hänge, weil ich immer denke, es braucht die neue Anschiebe, es braucht die neue Gedanken. Und genau mit dem will ich eigentlich unter die Menschen ein bisschen gehen jetzt, oder, zum einfach aufzeigen, was heute wirklich Leute, die etwas verstehen von der Sache, sehen. Oder?
Ich möchte langsam ein bisschen zum Schluss kommen, weil du hast gesagt, du müsstest dann auch wieder auf den Zug zurück, aber wenn du eben von Gerechtigkeit und Zukunft und so redest, du bist jetzt 89, du redest jetzt immer von der Zukunft, aber noch könnte machen, was magst du noch machen? Oder möchtest du da jemandem weitergeben? Oder
mein Ding ist, meine Spezialität, wenn ich jetzt mal so sagen kann, das ist, dass ich immer, wenn ich etwas lese, wenn ich etwas höre, wenn ich etwas sehe, was mich beeindruckt, wo ein Mensch ist, wo ich denke, oh, dann ist immer da, dass ich denke, mit dem muss ich reden. Und dann, ja, dann mache ich mich auf. Dann schaue ich, wo habe ich dem seine Adresse, und dann nachher schreiben und dann sage ich, ich würde gerne mal mit Ihnen reden, ich habe die und die Fragen. Und ich erinnere mich daran, dass ich mal vor etwa 2 oder 3 Jahren dort in St. Gallen war und der Ethikprofessor, der Professor Thielemann, der ja dann gehen musste, oder? Ja, ja. Und wo mich so fasziniert hat mit dem, was er sagt, oder? Habe ich gedacht, den muss ich irgendwann mal noch. Und dann bin ich immer ein bisschen drauf, um zu schauen, wo könnte mir helfen, wo könnte mir irgendwo einen Steigbügel geben. Und dann sind wir da irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo, in meiner Beiz gegessen, am ganzen Abend und haben diskutiert miteinander. Und so Sachen mache ich dann, oder? Ich gewinne immer wahnsinnig viel von dem.
Und dann denkst du gerne, dass eben du jetzt 89 bist und einfach nicht mehr unendlich Zeit hast, oder? Machst du denn einfach?
Ja, ich mache es, weil da ist da, wo da gewinne ich selber davon und da werde ich sicher in dem, was ich denke, oder muss vielleicht immer wieder ein bisschen umdenken. Aber für mich ist einfach wichtig. Und dann habe ich noch, aber ich meine, da habe ich schon seit ein paar Jahren, und aber das werde ich sicher nie erleben. Ich habe einfach noch so die Idee, der Fairhandel, also das Thema und das Reden, das ist ja nicht einfach ein System. Also es darf kein System sein, sonst, wenn es ein System ist, ist es schon gestorben, oder? Es muss lebendig bleiben. Ich sage immer, der faire Handel ist ein Prozess, der in den Menschen sich abspielt. Und wo er muss etwas verändern, oder? Er muss eine verändernde Kraft haben. Und die Menschen sind das Instrument dafür. Und der faire Handel braucht die so etwas, ich sage jetzt einmal, so etwas wie eine Akademie oder ein Institut, wo einfach ein paar Leute sind, die nichts anderes machen als das überlegen und recherchieren und Auswirkungen untersuchen von dem, was heute jetzt passiert und auch vielleicht sonst. Und wo könnten Leute hin, die sagen, wir wollen ein Seminar machen, wir haben eine Fragestunde, wir haben Probleme. Und einfach, er müsste einen Ort haben, wo er daheim ist, oder? Weißt du, jetzt, wer sagt, was fairer Handel ist? Die Organisationen, die verdienen daran, oder? Ich meine, die sind nicht neutral, die verdienen daran. Wenn der gut läuft bei uns, dann verdienen sie viel, oder? Und ich finde, er müsste nehmen, sie, die heim sind, wo man darüber diskutiert und wo man das so ernst nimmt, wie es eben ist, dass es um die Existenz der Menschen geht. Oder? Das ist mein Traum. Aber,
vielleicht hört es den.
Das kostet viel Geld. Ja.
ich möchte dir Danke sagen, Roslav Wunder, fürs Kommen, damit du dann auch wieder heim machen kannst. Danke für dein Engagement, für dein Feuer, wo ganz viel Leben ist. Und für deine Geschichte und den Beweis, dass wir viel stärker sind, als wir manchmal meinen, wir alle einzeln, weil ich habe mal einen Satz von dir gelesen, wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, werden sie die Welt verändern.
Ja, also man darf das wirklich ernst nehmen, oder? Es muss nicht nur immer riesig sein, oder?
Danke vielmals, hast du uns heute Abend Mut gemacht, merci.